Oh Gott, Marc, das ist jetzt, glaube ich, der letzte Karton gewesen. Oder hast? Ich sehe jetzt, ich glaube, wir haben alles eingepackt.
Nein, Boden! Ich, Boden müssen wir noch! Das ist der richtig heiße
Scheiß.
Oh,
nicht auf dem Boden, ey. Das ist 40 Grad da. Oh, Mini. Mumm.
Ja, aber glaub mir, das
ey,
Marc,
wird ich, sich aber nur... immer viel Zeit.
Ja, aber das dann, ist immer so. Weißt du, ich frag dich, kannst du mir beim
Umzug helfen? Ich helfe seit 6 Stunden, pack ich deine
Pakete
hier. Ja,
und 6 Stunden heißt halt, das dauert 8.
Ja, dann komm, lass uns hoch.
Ich lade dich auch zum Griechen. Oh. Griechen heute Abend.
Jetzt komm, dann lass uns hochgehen.
Ja. Ja, aber weißt du, ja, okay.
Da, die Leiter hier, oder was?
Ja, die Leiter muss hoch.
So, und was muss jetzt eingepackt werden?
Na, alles, was hier steht, oder was?
Alles?
Es ist ja nicht so viel, sind die paar Kartons da noch.
Aber das kommt alles weg, oder? Oder das willst du nicht mitnehmen?
Nein!
Das steht da auf dem Boden. Das hast du da alles 6 Jahre lang nicht einmal angeguckt.
Was steht denn auf dem Karton?
Ja, halt nicht.
Dachboden, wichtig.
Ja, dann mach auf.
Ich mal die Karton auf. Guck dir mal hier. Erinnere dich an unsere... Hier, am... Schau dir das an. Nintendo.
Ja, wenn der, hier, wenn's der Schneider wäre, würde ich sagen, wir nehmen den. Aber mag das nicht alles...
Das waren noch
alte...
Verpackungen. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Für ein Amiga 500. VGA 256 Farben.
Darf ich kurz?
Das schmeißt man nicht weg. Wo brennst du oder was?
Pass mal auf, wie oft ist das mit umgezogen schon? Und wie? Wann hast du das letzte Mal das Ding in der Hand gehabt und gespielt?
Ja, aber wie? Das nimmt man in die Hand
das kommt
und
jetzt
verbindet
alles
damit seine
komm,
ganze nee, Jugend. Marc, kannst du
weg.
Dich da nicht mal dran erinnern?
Doch, kann
es
ich.
Es ist Sommer.
Das ist ein Traum.
Ja,
aber
40 Grad draußen. Die ganzen Schwachmaten sind alle am See. Man selber eine schöne Packung Cornflakes, ordentlich Zucker rein hier
also
hämmert.
Ich war am See.
Ja gut, mit Schneider CPC, da konnte man ja auch nicht viel machen.
Also,
da war man gezwungen an See. Ja, das
was
ganze
machen wir
Zeit.
Das, wenn du, da packt das selber ich ein, ich trag das nicht
nein,
runter.
Ich möchte dir gerne sagen, dass das etwas ist, was man nicht wegschmeißt, sondern was erhaltenswert ist.
Ja, aber das kannst du doch alles...
Das ist heute Retro.
Das kannst du doch, ja, Retro. Das
hier,
kannst du doch auch
da.
Alles auf deinem normalen Rechner ausspielen.
Das
spielst du auf der alten Konsole nicht.
Charme. Irgendwann werde ich mit meinen Kindern welchen Amiga 500 aufbauen, dann werde ich immer sagen, wie der Papa groß geworden ist. So sieht's mal aus. Und weißt du was? Hm. Jetzt sag ich dir mal was. Wenn du das Gefühl
du
nicht hast, wie das so ist, nein, dann kenne ich da jemanden, den wir in unseren nächsten Podcast holen und mit dem werden wir über dieses Thema sprechen. Retro Gaming, das ist ein Knaller.
Aber ich muss das trotzdem nicht runterschleppen.
Doch, du musst es jetzt runterschleppen. Okay.
Herzlich willkommen bei Undercover. Dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
Marc.
Ja?
Wir sitzen.
In unserem Podcastraum.
Ja. Erstmal möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen, das kennst du, das mache ich ab und zu mal.
Ab und zu
haben sie verdient. Das sind ja die Wichtigsten hier, neben unseren Gästen. Und dann möchte ich dir sagen, wie bezaubernd du wieder aussiehst heute.
Das machst du absichtlich.
Nee.
Doch.
Nein.
Weil ich jetzt wieder von einer Beleidigung ausgegangen bin und heute kommst du mal genau mit dem Gegenteil.
Nee, du siehst
aber ich freue mich darüber,
ja,
danke.
Genau.
Also ich gebe das Kompliment müde? Aber gerne zurück in die gesamte Runde.
Ja, danke schön. Bisschen müde siehst du aus,
ja.
Aber auf deine Art und Weise wieder mal bezaubernd.
Achso, da kommt die Einschränkung schon wieder,
genau.
Meine Art und Weise.
Na gut, dann lenken wir jetzt mal ab von dir.
Ja.
Denn
ich wollte gerade schon anbieten, dass ich wieder gehe, weil ich habe offensichtlich hier gerade was am Laufen.
Ja. Was ist das für eine Stimme? Also wir haben heute einen Star. Also wir haben wirklich einen Star heute bei uns im Haus. Ein Star der 90er, glaube ich, kann man sagen, Jörg.
Würde ich sofort abstreiten wollen, das hieße ja, dass ich kein Star mehr bin. Aber
ja, das müssen andere beurteilen. Also ich kann das, ich lebe ja
der, der Stern ist in den 90ern aufgegangen. Da heißt ja noch nicht,
das
dass er wieder richtig, untergegangen
ja.
ist.
Genau.
Wir sind ja froh, dass wir nicht die Diddl-Maus hier zu Gast haben, sondern Jörg, weil Diddl ist ein bisschen vom Thema her, geht das ja in unsere Richtung heute. Aber warum haben wir den Jörg heute da, bevor wir ihn grüßen, Marc? Unser Problem bei dir auf dem Dachboden. Wir haben jetzt tatsächlich alles, was wir auf deinem Dachboden gefunden haben, heute hier bei uns im Studio. Und der Jörg entscheidet nachher, und da will ich deine Tränen sehen, Marc. Der Jörg entscheidet nachher, was kann weg und was muss noch bleiben.
Das ist ja auch schon wieder total naiv zu glauben, dass nur weil Jörg sagt, das kann weg, dass ich das dann wegschmeiße. Ich weiß dann, was ein bisschen mehr wert und ein bisschen weniger wert ist, aber wegschmeißen?
So, wer ist denn jetzt der Jörg? Wollen wir mal begrüßen?
Ja, mach mal.
Dann mach du doch mal.
Wenn wir Ikone sagen, können wir uns darauf einigen.
Das können wir. Das ist, ja. Aber du meinst jetzt nicht mich?
Nee, ja, meine ich schon. Ne?
Okay.
Also, letzten Endes ist es doch so, und darum geht es ja, dass Jörg seine bahnbrechende Karriere, seine journalistische Karriere in dem Bereich quasi begründet hat, den wir in diesen Jahren so sehr geliebt und geschätzt haben. Du nicht mit dem Schneider CPC, ich will das ganze Thema nicht wieder aufwärmen. Du hast halt eben nur monochrom auf die Welt geguckt. Wir durften in Farbe gucken mit Datasette und mit Amiga 500. Ja. Und dort hat Jörg seine Karriere so ein Stück weit begründet als Journalist und hat auch letzten Endes dann relativ schnell in Funktion des Chefredakteur, der grinst da schon wieder. Da kommt mir schon wieder Angstschweiß auf die Stirn, weil du mir gleich wieder einen reindrückst. Ja.
Komm auf den
Ganz Punkt. Bekannte Gaming-Zeitschriften begründet, von denen ja. Jörg gleich selber sagen wird, welche das waren, was da so besonders dran war. Und das war eine tolle Zeit. Auch wenn ich fairerweise sagen muss, dass ich in dieser Zeit eher die ASM gelesen habe. Es tut mir sehr leid, Jörg. Ja, kriege auch gleich wahrscheinlich einen bösen Blick. Aber
und Jörg ist nicht mehr da.
Jörg ist nicht mehr da, genau. Tür geht zu. Aber letzten Endes, Jörg, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Warst du vorher schon genauso ein Bekloppter wie wir, morgens bis abends gezockt, ja, und irgendwas gesagt, geil, ich mache mein Hobby zum Beruf und ja, sowas in die Richtung, ne?
Ja, ich mache mich gleich mal beliebt als Gast, indem ich dir sage, dass einiges dann doch nicht ganz gestimmt hat von dem, was du gerade meintest, weil diese Amiga und Schneider und C64-Zeit, die haben wir, glaube ich, alle mitgemacht, aber ja. Die habe ich auch als reiner Konsument erlebt. Ja. Also als ich eingestiegen bin, dann in das Berufsbild des Spieleredakteurs, da war der Amiga eigentlich schon tot und teilweise gab es noch so im Emergency Room so einzelne Stromstöße, die ihn mit einem einzelnen Spiel vielleicht nochmal wiederbelebt haben. Und da war ganz klar der MS-DOS-PC die Spielemaschine bereits. Also als ich angefangen habe, das war 1994 bei der PC Player. Klar, die hatte es schon im Namen. Es gab damals aber auch noch, die ASM gab es, glaube ich, noch. Es gab den Amiga Joker, solche Zeitschriften. Aber die haben halt dann auch ihre Probleme bekommen. Und es kamen dann so langsam die Konsolenzeitschriften und haben ihrerseits dann quasi so ein bisschen Premiere gefeiert und sind gewachsen. Aber ich bin beruflich ganz klar mit dem PC dann, PC-Spielen groß geworden. 94 bei der PC Player. Aus Gründen, die ich bis heute nicht verstehe, haben sich der Heinrich Lehnhardt und der Boris Schneider, heute Boris Schneider-Johne, da für mich entschieden Schneider. Als jungen Menschen. Und genau, der mochte aber auch keinen CPC. Und
danke.
Um das Thema endlich mal zu anzusprechen. Durch. Also Schneider CPC war schon eine geile Maschine. Vor allem hat mir gefallen, als ich damals dann als kleiner Steppke in den Kaufhäusern stand. Und da gab es ja so neben Spieleabteilung und Cafeteria gab es dann die ersten Homecomputer-Ecken. Da standen natürlich dann all diese Dinger rum. Es war ja noch keine Entscheidung gefallen. Da stand dann der C64 neben dem Dragon 32, neben dem Schneider CPC 464. Und der Schneider war schon ein geiles Gerät. Er hat mich halt immer an so ein Keyboard erinnert, durch seine kompakte Bauweise, wo er rechts entweder Tape oder beim 664 Diskettenlaufwerk drin war. Ich fand das eine geile Maschine. Aber schon damals hatte ich die Eigenschaft, mich auf Fachwissen durchaus zu beziehen und zu verlassen. Habe Zeitschriften gelesen und habe halt relativ schnell festgestellt, dass der einzige Computer, den ich mir wünschen würde, der Commodore 64 sein würde, wegen den besseren Spielefähigkeiten und auch wegen dem damals schon, das muss so 83 gewesen sein, 84, wo ich angefangen habe, auch damals schon erkennbar größeren Spielebibliothek.
Gut, ist völlig in Ordnung.
Ja gut, du hattest ja wir keine Freunde und deswegen musstest du am Ende ja auch keine Spiele tauschen. Und dann kauft man sich Schneider CPC.
Ja, wir haben das Auge gekauft bei uns zu Hause.
Ja.
So. Und bevor jetzt ihr da draußen denkt, warte mal, das habe ich doch alles schon mal gehört von den beiden mit einem anderen Gast. Keine Sorge, wir werden dieses Mal nicht durch die Zeit reisen, wie wir es bei unserem Podcast aus dem letzten Jahr gemacht haben. Sondern wir wollen uns heute ein bisschen auf das Thema Retro auch konzentrieren, weil der Jörg macht ein aktuelles Heft. Der nennt sich Retro Gamer und da steckt das Wort Retro ja schon drin. Und in 2026 haben wir irgendwie gefühlt ein brutales Retro-Jahr. Also irgendwas scheint ja die Menschen zu wecken und zu interessieren, warum man sich auf die alten Dinge besinnt. Darum auch vorhin der Hinweis vom Dealmaus, Marc, da hast du große Augen bekommen, weil du gar nicht wusstest,
wo nee, weil es mich auch los. In der Zeit schon nicht interessiert
hat. Ich weiß.
Mit dem Diddle.
Ja, kann ich verstehen.
Du hattest du ein ganzes Auto vorher, wahrscheinlich im Spiegel und so, ne?
Ja, klar. Genau. Wir sind immer zu Nanunana damals und haben die neuesten Sachen geholt. Es gab ja sogar ein Magazin zur Dealmaus, war glaube ich nicht so richtig der Bringer. Aber Jörg, was hast du gesagt, du bist erstmal als Konsument eingestiegen in die Branche. Das heißt, man kann schon sagen, du bist ein Nerd, was das angeht?
Ich war auf jeden Fall ein Nerd. Das war auch in der Schule damals natürlich so, dass man sich dann über solche Sachen definiert hat. Man gehörte ja zu einer kleinen Außenseitergruppe. Ja. die keine Mädchenblicke abbekommen haben und die aber auch nicht so die ganz sportlichen waren. Und das stimmt eigentlich gar nicht, ich habe schon auch Sport gemacht, aber das war schon ein relativ kleiner Kreis. Mhm. Dann hat man ja auch so Raubkopien getauscht und ist dann von Älteren vielleicht verführt worden. Und ich kann mich noch an so Tauschgeschäfte eine D-Mark gegen eine Kassette erinnern, also nur die Inhalte der Kassette natürlich. Und so bin ich da reingekommen. Und als ich dann zu studieren begonnen habe, es war ein Studiengang namens Computerlinguistik, habe ich irgendwie schnell gemerkt, das willst du nicht irgendwie machen dein ganzes Leben. Und gleichzeitig hat dann die PC Player, die damals frisch gegründet war von eben dem Boris und dem Heinrich, hat dann halt Redakteure gesucht und da habe ich mich beworben und so kam ich quasi 94 dann in die Branche und hatte das große Glück, relativ unverdient, dann nach 2,5 Jahren, weil einfach niemand mehr da war, stellvertretender Chefredakteur zu werden, habe das Heft so 1-2 Ausgaben interimsmäßig geführt und dadurch ist ein Headhunter auf mich aufmerksam geworden, überhaupt gar keine Ahnung von der Branche hatte, der hat halt einfach ins Impressum geschaut, hier Stefan, rufen wir den mal an. Und so bin ich dann quasi zu dem GameStar gekommen. Also IDG hat ein neues Heft machen wollen und hat mich dann eben ausgewählt und das war dann so das, was man bei mir Karriere nennen kann, die 7 Jahre, die ich da die GameStar gemacht habe, sehr erfolgreich.
Ihr habt ja und darum habe ich dich vorhin als großen Star der 90er angekündigt. Ihr habt damals ein ziemlich cooles Format gemacht, Raumschiff GameStar. Ich habe es mir jetzt mal als Vorbereitung fürs Gespräch heute mir
du
angeguckt.
Du kannst trotzdem ernst hier sitzen.
Mega, also ganz ehrlich,
ich die ganze Zeit lachen.
Ich habe gestern noch zu Jan gesagt, das müsst ihr euch echt mal angucken. Das kannst du durchgucken. Wirklich, es ist so witzig und so gut gemacht. Ich meine, das waren 97 oder glaube ich, ne? 97.
Ab 97.
Ich glaube, die erste Folge hatte über 77.000 Views. Also wirklich so geil gemacht und das macht echt Spaß und es ist lustig und es ist auch irgendwie so, damals schon echt cool gemacht, wirklich. Also
ja gut, das war zum überwiegenden Teil dem Toni Schweiger zu verdanken, der hat nämlich die ganze Tricktechnik gemacht und das, was heute wirklich jeder mit seinem Handy hinkriegt, so ein bisschen Greenscreening, Grayscreening, was auch immer, das wurde damals wirklich noch mit Bluescreen gemacht, weil man damals noch nicht kapiert hatte, dass es mit Grün genauso geht und das Grün viel weniger in Kleidung normalerweise drin ist, wie zum Beispiel Jeans. Und der hat da sehr viel Zeit und Liebe reingesteckt und hat auch viele der Drehbücher geschrieben. Also von mir ist, glaube ich, nur das allererste gewesen.
Da ist es die Folge, wo du deine Leute rekrutierst.
Ja, ne? Ja, genau. Das war natürlich sehr nah auch an der Wirklichkeit. Etwas überhöht vielleicht oder persifliert, aber das ist eine schöne Folge gewesen. Aber die Raumschiff GameStar-Serie ist ja über Jahre gelaufen und damit hatte ich dann nur noch als quasi Komparse zu tun, der den Captain gemimt hat.
Aber jetzt mal den Spaß beiseite. Also ihr wart ja schon Stars damals, oder? Gerade so für Jugendliche. Also es war schon in dieser Community wart ihr schon echte Helden.
Ne? Ja. Also mir ist es aufgefallen so nachträglich, als ich dann zum ersten Mal auf irgendwelchen Events war, wo die Leute echt nichts mit mir anzufangen wussten. Also da war ich dann, wann war ich bei GameStar weg? 2004, 2005 und bin ja dann nach einer kurzen Pause doch auch im Spielebereich geblieben und dann bist du, was weiß ich, 2007 auf einem Event in Italien, wirst von einem, nennen wir es mal, Spiele-TV-Sender interviewt und der fragt erstmal, ja sag mal, wer bist du denn eigentlich? Und wir waren da quasi so frühe Influencer, kann man sagen. Allerdings halt mit journalistischem Hintergrund. Ob wir das nochmal geschafft hätten, ist die große Frage, weil natürlich Influencer dadurch erfolgreich werden, dass sie Charisma, Kameratauglichkeit und dann auch noch bestimmt auch Fachwissen zusammenbringen. Bei uns war das Fachwissen da, über Kameratauglichkeit und Charisma kann man sehr streiten. Aber damals gab es halt keine Konkurrenz letzten Endes. Da gab es uns mit einer riesigen Verbreitung von über 300.000 verkauften Heften und die allermeisten davon hatten eine DVD und darüber wurden ja die Videos verbreitet. Und dann erst ab so, 2000 so langsam auch merklich übers Internet parallel. Und ich bild mir jetzt nichts drauf ein. Das wäre wahrscheinlich 5 Jahre später im freien Internet hätte das so nicht stattgefunden.
Aber wenn du heute nochmal so zurückdenkst an die Zeit?
War eine tolle Zeit.
War gut, oder?
Ja.
Und fehlt dir das auch ein bisschen, oder?
Ach, es war eine einfachere Zeit und natürlich durch dieses Gatekeeping des großen Verlags, der dir überhaupt erst ermöglicht, so viele Hefte zu drucken und so weiter, war das natürlich mit einem riesigen Startvorteil auch versehen, aber trotzdem, wir hatten da richtig Einfluss auch auf letzten Endes Kaufentscheidungen und das ist natürlich, wenn du weißt, deine Arbeit erreicht viele Leute und du hast Einfluss, das bringt Hersteller dazu, dich zu umschwärmen und du kannst aber trotzdem sagen, nein, das ist natürlich schon geil irgendwo, aber das war natürlich dieser ganzen Situation geschuldet und ist mit dem, sag ich mal, leichten Rückgang des Printmarkts natürlich so auch überhaupt nicht mehr vorstellbar, ja, seit mindestens 10, 15, eher 20 Jahren.
Aber immerhin hast du eine gute Zeit mitgemacht.
Ja, ja, war geil. Ja.
Alles mitgenommen. Aber gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück in der Zeitleiste, Jörg. Gab es ein auslösendes Videospiel bei dir oder überhaupt ein Spiel, das dich dann dazu bewegt hat, letzten Endes dich so zu entwickeln, wie du dich entwickelt hast? Also auch speziell in diese Richtung. Und wenn es das gab, warum?
Nee, das waren ganz viele Spiele, weil letzten Endes war mein Einstieg in die Branche die nachträgliche Legitimierung meines verwahrlosten Spieleverhaltens. Also ich habe halt da sehr viel Zeit reingesteckt, ich habe auch noch Tennis gespielt, ich hatte tatsächlich auch Echtweltfreunde, wir haben Brettspiele gespielt, aber die Computerspiele haben schon einen großen Teil meines Lebens bestimmt oder meines, ja, Hobbys. Und dann die Chance zu kriegen, das quasi in Beruf umzuwandeln, das war schon sehr verlockend. Ja. Es gab allerdings tatsächlich ein Spiel oder besser gesagt einen Test, der mich sehr bestärkt hat darin, mich ausgerechnet bei PC Player zu bewerben. Mhm. Das weiß ich bis heute. Der Test in der Powerplay, das war so damals eigentlich der Platzhirsch noch, auch mit Boris und Heinrichs Pionierarbeit entstanden. Mhm. Später sind sie halt gewechselt. Und die Powerplay-Leute haben halt ein Spiel namens Elite Frontier sehr positiv getestet. Es war der Nachfolger zu Elite, eins meiner Lieblingsspiele bis heute. Und leider war der Nachfolger aber nix. Und das hat aus meiner Sicht halt die PC-Player dann einen Monat später rausgefunden. Und dadurch war ich dann voll im Lager PC-Player und habe mich auch dort beworben.
Okay.
Ja, das war so das Einzige, was ich da anführen kann.
Hm. Ja, ich fand das früher schon ganz cool beim Zocken, ne? Gab's kein Online-Gaming. So verarmt ist man ja gar nicht mit Freunden, weil man hat dann die Spiele gemeinsam zu dritt, ja, zu Hause gespielt. Das fand ich eigentlich
wir
auch
immer ganz cool. Ja, wir haben LAN-Partys gemacht oder wir haben Spiele wie Empire, genau. Das ist so ein Strategiespiel gewesen, Empire Deluxe am Amiga zu dritt gespielt. Mhm. Und ich habe ab und zu, habe ich den Amiga dann zum Abstürzen gebracht, wenn das sehr zufällige Kampfergebnis nicht
passt.
Heute kann ich es zugeben.
Na gut, aber es gab ja auch wirklich Abstürze, ne? Also ich kann mich schon noch erinnern an so,
ja, einige, ja,
Tage,
ja,
wo ich denke so, fuck, ihr bist irgendwie, bist ganz gut durch und dann zack, Strom weg oder was da alles passiert.
Auf dem Schneider?
Oder? Ja, ja, auf dem Schneider.
Mhm. Ja, nur mal fragen, wusste ich gar nicht.
Ja, beim C64 hat es ja teilweise gereicht, den Joystick am Einsupport einzustecken und einmal zu rühren. Wenn da die Abfrage nicht sauber war, ist das Ding im Menü abgestürzt.
Ja, wobei ich diese Joysticks schon gut fand.
Ja.
Gerade wenn man so diese Dings gespielt hat, diese Spiele, so diese Leichtathletik-Spiele, so, und wenn du da richtig schön schnell den Stick bewegen musstest,
haben das auch war schon. Die günstigen schnell den Geist aufgegeben.
Da ging einige durch.
Das ist natürlich der Running Gag. Ich weiß nicht, wie viel von diesen 15 Mark Joysticks ich da verschlissen habe, bevor ich mir dann tatsächlich mal einen Competition Pro gekauft habe.
Ja, genau.
Der hat dann zwar, was weiß ich, 50 Mark gekostet, ja, aber der hat halt auch ewig gehalten.
Ja. Was würdest du denn sagen, was fasziniert dich denn heute noch am Gaming? Oder ist es für dich mittlerweile vielleicht nur noch ein Job, Jörg?
Ach, die Phasen, dass es nur ein Job ist, die hatte ich definitiv. Mhm. Aber dann gibt es immer wieder einzelne Spiele, die mich auch heute noch rausholen. Also wir reden über zwei Ebenen. Ich mache ja sowohl ein aktuelles Online-Magazin, ja, das ganz normal Spiele testet, Interviews führt etc. Das ist gamersglobal.de. Das ist quasi, ja, seit 2009 der Versuch, so eine zweite GameStar zu machen, auch wenn das jetzt nicht die Flughöhe erreicht hat. Mhm. Und dadurch teste ich immer noch auch aktuelle Spiele, wobei ich muss sagen, also selbst teste ich vielleicht noch ein, zwei Spiele im Jahr, weil es einfach zu zeitaufwendig ist. Aber da gibt es immer wieder in größeren Abständen Spiele, die mich absolut faszinieren. Indie-Spiele sowieso, weil es da tatsächlich noch neue Ideen gibt, aber auch so AAA-Spiele, die ich echt gern spiele. Also zuletzt zum Beispiel 007 First Light ist ein richtig schönes Spiel.
Ah, gut, dass du es sagst. Ja. Ich saß am Sonntag mehr oder weniger gelangweilt vor der PlayStation und habe im PlayStation-Shop so ein bisschen geguckt. Da wurde einem das natürlich total angepriesen und ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich hatte mir dann die Rezension, dieses durchweg gut rezensierte Spiel, Aber das ist ja schon mal gut, also dann lohnt es sich zumindest, ja.
Und moderne Spiele werden natürlich, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie eine Fanbasis haben, werden natürlich auch über Jahre am Leben erhalten durch DLCs vom Hersteller, aber auch durch Modding.
Ganz kurz, DLC für unsere Hörerinnen und Hörer und Modding.
Das steht einfach für Downloadable
Content
und DLC ist in der Regel etwas, was man dann kauft beim Hersteller und kriegt man für 7,99 vielleicht eine, keine Ahnung, neue Fraktion bei einem Strategiespiel oder so etwas oder neue Levels. Aber vor allem halt auch durch die Fans, die durch Modding die aus ihrer Sicht bestehenden Defizite des Spiels dann ausgleichen oder erweitern oder noch schwieriger machen.
Ah, ja.
Und wenn ich da an Spiele denke, wie zum Beispiel Stalker 2 oder Kingdom Come Deliverance 2, die sind auch jetzt nach 2-3 Jahren noch absolut aktuell und die kann man mit wirklich Freude nach wie vor spielen.
Bei mir war das, glaube ich, Anfang der 2000er war es, glaube ich, OFP. Das war so krass, was da die Spielergemeinschaft quasi auf die Beine, jedes Fahrzeug modelliert und, also Operation Flashpoint, ja. Eine Kriegssimulation. Mhm. Aber trotzdem, das hat mich sehr beeindruckt. Und wie gesagt, da gab es wirklich Kumpels von mir, die hatten dann so hochgezüchtete PCs schon. Und das war echt krass, das stimmt. Und das hat immer wieder Freude gemacht. Dann hat irgendjemand gesagt, ah, hier fehlt von der Bundeswehr das und das Fahrzeug. Und ein paar Wochen später hat irgendeiner das dann modelliert und da reingeschoben. Das war sehr bemerkenswert, ja. Das ist schon cool, wenn so Spiele weiterleben halt eben, ja, über die eigentliche Entwicklung hinaus. Das fand ich eigentlich auch immer ganz cool.
Ja, und das zweite Magazin, deswegen sitze ich ja letzten Endes heute hier, die Retro Gamer, ist natürlich Spiel über alte Spiele und an denen faszinieren mich zwei Dinge. Das eine ist der Nostalgiefaktor, der trägt auch ganz stark unsere Leserschaft. Ja. Aber zum anderen haben alte Spiele, da gab es auch viel Mist oder eigentlich gab es relativ gesehen viel mehr Mist darunter auch als heutzutage, weil vieles noch nicht ausprobiert und nicht gelernt und nicht standardisiert war. Aber es gibt bis heute Spiele, die mich absolut faszinieren, weil sie jetzt mal von der Grafik abgesehen, wobei ich auch ein Fan von diesen typischen 8- und 16-Bit-Grafiken sind, wenn die schön gemacht sind, weil sie dem Hirn letzten Endes die Möglichkeit lassen, das selbst so ein bisschen auszufüllen. Aber mich fasziniert da oft die nackte Spielmechanik, die einfach sehr gut funktioniert. Oder auch bei storylastigen Spielen eine gute Geschichte mit Cliffhangern oder mit überraschenden Wendungen, die wird ja nicht dadurch schlechter, dass man sie vor 40 Jahren zum ersten Mal erlebt hat. Man kennt natürlich die Entwicklungen, aber es bleibt dann trotzdem eine Geschichte, die einen mitnimmt und die man vielleicht dann auch nochmal neu erleben möchte oder wiedererleben möchte.
Aber das ist schön. Also das heißt, über all die Jahre, und das hört man ja und das sieht man dir im Gesicht auch an, ist die Faszination nicht gestorben. Und es ist nicht nur ein Job geworden, sondern die Faszination
treibt mich. Ja, nee, also ich fühle mich immer noch privilegiert, dass ich quasi mit dem, was mir tatsächlich Spaß macht seit, oh Gott, ja, 45 Jahren oder so, ich bin jetzt 54, was ich immer noch mit Genuss spiele, aber ich bin jetzt auch kein Nerd mehr, der dafür lebt und atmet. Also ich trenne das schon auch, bin auch auf vielen Retro-Events und teilweise sind die Leute, vermute ich zumindest, die wenigsten sagen es fast schon ein bisschen enttäuscht, dass sie viel mehr sammeln als ich, dass sie viel mehr Detailwissen haben. Aber damit habe ich kein Problem. Ich sehe mich immer noch als Journalist, was das anbelangt. Und der Journalist hat die Aufgabe, letzten Endes einen Überblick zu geben und selbst zu haben. Aber der Journalist muss nicht der größte Fachidiot sein. Das kann man vielleicht auf einzelne Themen sein. Es gibt natürlich auch Kollegen bei den Autoren, die wir beschäftigen, die sind in einer Spieleserie ganz tief drin. Da gibt es natürlich auch bei mir ein paar Serien. Über Ultima machen mir wenige Leute was vor, zum Beispiel die Ultima-Serie. Aber ich muss als Herausgeber von Retro Gamer, muss ich nicht mehr Detailwissen zur Spieleserie X haben als diejenigen unter meinen Lesern, die das wirklich lieben und immer noch spielen.
Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast ein Online-Magazin. Und jetzt hast du mit dem Retro Gamer ja ein Magazin in Print rausgebracht. Warum hast du nicht gesagt, ich mach's auch online?
Ja, weil Retro Gamer, wir haben auch eine Webseite, aber das ist mehr so eine Shop-Plattform und Infoplattform, wenn mal wirklich was passiert, zum Beispiel ein neues Heft rauskommt, weil wir sind ja nur ein Quartalsmagazin. Retro Gamer hat sich so entwickelt, 2012 kam der Wolfgang Koser damals, das war quasi ein Kollege aus IDG-Zeiten. Er war, glaube ich, stellvertretender Chefredakteur bei der PC-Welt. Ja. Ich eben Chefredakteur bei der GameStar. Daher kannte man sich, kam einfach auf mich zu, ob ich nicht Lust hätte für eMedia. Das war damals eine Neugründung vom Heise Verlag. Ein Heft von damals, glaube ich, noch Imagine ins Deutsche zu bringen. Und das haben wir testweise gemacht. Gamers Global war damals quasi aufsteigend, hat noch Umsatzsteigerungen gehabt, Reichweitensteigerungen, und da schien mir das als eine gute Idee, mit einer gut bezahlten Auftragsarbeit das eben weiter zu unterstützen. Und dann haben wir tatsächlich ein sogenanntes Jahrbuch von denen, also vom englischen Retro-Gamer, bis aufs Editorial und einen Bildaustausch wirklich eins zu eins übersetzt. Also das heißt nicht, dass man jetzt schlecht übersetzt, man versucht schon es zu lokalisieren und ans Deutsche anzupassen in der Sprache und teilweise auch in den Beispielen, aber da war wirklich null eigene Idee drin. Und das lief sehr, sehr gut, war aber auch ein 256-Seiten-Eumel, also nichts, was sich zur regelmäßigen Veröffentlichung eignen würde. Und dann fiel bei eMedia die Entscheidung, das weitermachen zu wollen, aber mit weniger Seiten. Ich glaube, das waren dann 196, hat sich im Laufe der Jahre auch weiter verringert, 180, irgendwann waren es, glaube ich, noch 160. Und das sollte dann quartalsmäßig rauskommen. Da war dann auch nochmal das erste derartige Heft, eine Art Testballon 2013. Und von da an haben wir es wirklich regelmäßig gemacht. Und das lief einfach so, ich habe ein Budget gehabt und dafür hatte ich quasi Inhalte zu liefern, konnte mich beliebig bei den englischen Heften bedienen und aber auch eigene Autoren beauftragen. Und da ich so ein bisschen ein schlechter Geschäftsmann, aber ein überzeugter Inhaltsmensch bin, habe ich dann halt sehr gerne viel auch von deutschen Autoren eingekauft. Und das war eine ganz gute Mischung und die war auch erfolgreich lange Jahre. Aber ja, im Laufe der Jahre ist das dann aus Sicht von eMedia oder vielleicht auch besser gesagt aus Sicht von Heise halt schon auch gebröckelt. Und irgendwann hat man sich dort gefragt, naja, warum machen wir das eigentlich da, dieses Heft, das vielleicht nur noch einen kleinen Gewinn abwirft. Ich kenne ja die Zahlen nicht. Und dann wurde 2023 im Sommer beschlossen, das Heft einzustellen zum Herbst. Und das hat jetzt nicht meine große Begeisterung quasi erlebt, diese Entscheidung, weil ich das Heft immer noch gut fand.
Ja.
Es für mich auch durchaus nach wie vor als Einnahmequelle wichtig war und ich es auch schade fand, was man da über 11, 12 Jahre aufgebaut hatte, das dann quasi zu lassen, und habe dann mich eben um die Lizenz bemüht, weil, wie gesagt, es ist eine Lizenzausgabe trotz der ganzen eigenen Inhalte. Und hab die dann auch bekommen von Future mittlerweile. Die hatten schon Jahre vorher Imagine quasi gekauft und Retro Gamer. Und hab dann mit diversen Partnern, unter anderem dem MZV, dem Jan Ulig, gesprochen, eine Druckerei gesucht und mir halt überlegt, wie das überhaupt zu handeln ist. Und dann haben wir das ganz gut hingekriegt, haben auch das Konzept ein bisschen geändert, also viel mehr deutsche Inhalte noch. Und ja, eine Webseite, die gab es ja gar nicht. Also wir haben dann erstmals überhaupt eine Webseite für das Heft gemacht. Vorher gab es nur einen Facebook-Account mit 5000 Followern. Und dann sind wir im Januar, Februar 2024 sind wir quasi mit einem Relaunch in Eigenregie neu gestartet und haben das auch glücklicherweise geschafft, dann erfolgreich zu machen. Also genügend Abonnenten von Anfang an zu haben, weil da sind wir mit null gestartet. Und jetzt ist es 2026 und es geht uns überraschend gut.
Warum musstet ihr, wenn ich das so nachfragen darf, warum seid ihr bei null gestartet? Du hast gesagt, der Titel ist ein Lizenztitel, das heißt ein bestehender Titel im Prinzip. Mhm. Die werden ja auch Abonnenten gehabt haben. Und dann machst du das Ganze quasi neu, bewirbst dich da um die Lizenz. Hattest du gar keine Möglichkeit, auf so Altbestände zugreifen zu können? War das überhaupt nicht
Fall? Doch, das wurde diskutiert, aber das war letzten Endes für mich nicht finanzierbar, die Vorstellung von Heise da. Okay. Und ehrlich gesagt bin ich heute froh drum, weil wir haben es geschafft, dass wir zum Start mehr Abonnenten hatten, als zuletzt Heise noch hatte. Einfach durch so ein bisschen Grassroots-Marketing, Newsletter, Auftritt in Podcasts. Da hat sich dann glücklicherweise eine gewisse Szene dann zu Wort gemeldet und wollte das unterstützen, und dadurch ist das dann gegangen.
Mhm.
Ja. Wobei es lustigerweise so ist, dass bis heute der ein oder andere, weil das ja den Konsumenten X erstmal nicht interessiert, wo so ein Heft herkommt, der hat das immer noch nicht ganz verstanden
und ruft
dann immer noch bei Heise an, wenn irgendwas mit seinem Abo nicht passt.
Oh, das war gut.
Oder ist über, ja.
Okay.
Jetzt haben wir sehr viel über die Entstehungsgeschichte vom Retro Gamer gesprochen, aber was ist Retro Gamer inhaltlich?
Retro Gamer ist ein 180-Seiten-Manifest über die Faszination von Spielen und besteht zu einem guten Teil aus Erinnerungen unserer Autoren an Spiele, die sie dafür aber neu spielen. Das nennt sich dann Retro Revival oder es gibt eine zweite Sache namens Klassiker Track oder das haben wir neu eingeführt, Unter der Lupe. Das ist dann ein längeres und ein bisschen so, ja, deutscheres, detailverliebteres Auseinandersetzen mit einem alten Spiel. Meistens auch mit deutschen Spielen, weil englische Inhalte haben wir ja genug durch die immer noch 50%, die wir quasi lokalisieren vom Heft. Und da redet man mit den Menschen, die diese Spiele gemacht haben. Klammer auf, solange es noch geht, weil die sind halt teilweise auch eher am Ende ihrer Haltbarkeit angelangt und sind auch teilweise natürlich schon verstorben. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, aber eben auch so das Erleben aus der heutigen Sicht. Darum
das wollte ich gerade fragen.
Ja, diese Neubeschäftigung bei den Retro-Revivals und bei den Klassiker-Tracks. Da werden Spiele wirklich neu gespielt und aus heutiger Sicht auch eingeordnet. Und da gibt's dann oft ein bärbeißiges Fazit nach dem Motto, also ehrlich gesagt, das hat mir jetzt keinen großen Spaß mehr gemacht. Aber das ist eben unsere Herangehensweise. Ja. Also wir finden jetzt nicht alles automatisch toll, sondern wir wollen schon ein bisschen den Lesern auch so eine Art, ja, Kaufberatung ist es vielleicht auch, aber das meiste findet man irgendwo im Internet heutzutage. Es ist letztendlich eine Zeitberatung. Ist es Spiel X noch wert, neu gespielt zu werden? Und es ist auch so eine Art, so ein bisschen zusammenfassen und auch immer noch so, ja, erklären und Geheimtipps aufzeigen. Oder in meinem Fall zum Beispiel, ich komme ja stark aus den Heimcomputern, bin dann auf den PC gewechselt. Ich hatte schon die wichtigsten Konsolen, wie hier steht sie ja hinter mir, die PS1 und andere, das N64 und so weiter. Aber das war für mich jetzt nie das, womit ich groß geworden bin. Und ich lese heute noch Artikel gegen, wo ich dann wirklich voller Interesse über ein Spiel, das ich schon oft gehört habe als Name, jetzt mal erfahre, was war denn daran so toll? Und wenn mir das als Chefredakteur und Herausgeber so geht, dann denke ich mir, geht es auch unseren Lesern so. Und das ist so, glaube ich, was den Erfolg ausmacht, zusammen mit einem, wie ich finde, sehr schönen Layout und einer erwachsenen, aber auch nicht verknöcherten Sprache.
Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass der Titel Lizenztitel ist und wir das eben auch, wie du so schön sagst, muss ich mir auch merken, das Wort finde ich sehr gut, lokalisierst, also quasi eben auf deutsche Bedürfnisse hin anpasst. Würdest du sagen, also, oder dein Feedback, begeisterst du mit deinem Magazin jetzt auch nur Menschen, die aus dieser Epoche quasi stammen, ja, oder gewinnst du auch junge Leserinnen und Leser dazu, die das gar nicht mehr kennen, ja, wo nur noch die Eltern quasi zu Hause erzählen, wie sie damals vorm Rechner gesessen haben?
Ja, also es ist ja nie entweder oder, aber erstens Leserinnen ist schon mal ein Begriff, der nicht so gut passt, weil wir also schätzungsweise 90% männliche Zielgruppe haben. Ich freue mich immer, wenn sich Frauen melden und bin dann immer ein bisschen enttäuscht oder oft enttäuscht, wenn es dann doch nur darum geht, das Geschenkabo für ihren Mann zu verlängern im zweiten Jahr. Aber wir haben auch Leserinnen, wir haben auch junge Leser, die das einfach entdecken, wie so Vintage-Klamotten oder so etwas oder Vinyl. Es gibt ja auch 18-Jährige, die merken, wow, ich kann da so eine komische Plastikscheibe, statt sie einzuschmelzen und in was Sinnvolles zu verwandeln, ich kann die da, und dann geht da eine Nadel drüber und das klingt ja auch vielleicht ganz anders, als ich so von meinem MP3-Player gehe. Und das gibt's bei uns natürlich auch. Und es gibt natürlich auch den Faktor, das erleben wir auf Messen und auf Cons immer wieder, dass so stolze Papas, aber auch stolze Mamas kommen und ihren, meistens sind es dann Söhne allerdings, aber auch Töchtern teilweise so erklären, schau mal, das habe ich damals gespielt. Ja. Und dann kann man mit denen über Great Shana Sisters fachsimpeln, also auch mit den Frauen, die da ankommen, weil es gab natürlich auch schon immer weibliche Spieler. Aber das ist schon die Minderheit. Mhm. Also die meisten, also wenn ich den Retro-Gamer, den typischen Retro-Gamer-Leser beschreiben müsste, ist er so 45 plus und männlich.
Also schon noch sehr jung.
Ja. Von euch aus gesehen, ja.
Okay.
Aber ich frage mich gerade, wie es wohl
Zeit
wäre.
Zeit zu gehen, Carsten.
Ne, ich frage mich gerade, wie das wäre, wenn ich meinen Kindern, 5 und 8, die jetzt auch noch nicht so viel in Verbindung gebracht worden sind mit Videogaming. Klar, wir haben mal vielleicht auf der Switch Mario Kart gespielt. Aber wenn ich den jetzt auch vielleicht, ja, meinetwegen Tetris oder ein Spiel von früher, was ich gespielt habe, wenn ich denen das zeigen würde, ohne zu sagen, hier, das habe ich früher gespielt, die würden ja auch nicht sagen, wie sieht denn das aus? Oder sind die durchs Fernsehen vielleicht auch schon so weit weg von diesen älteren Bildern? Was ich sagen will ist, du hast es ja vorhin selber auch gesagt, diese Spiele machen ja nach wie vor Spaß und die können ja auch faszinieren. Also warum muss das immer so konnotiert sein? Das ist ein altes Spiel. Komm, wir gucken mal, wie das so war. Kann ja trotzdem auch irgendwie Begeisterung
Ja, das eine schließt, finde ich.
Also definitiv. Ich finde sogar, dass die alten Spiele, abgesehen von ihrem Schwierigkeitsgrad, der höher ist als heutzutage überwiegend, sich sehr gut eignen, weil sie leichter zu begreifen sind. Die ganzen Homecomputerspiele Anfang der 80er sind ja letzten Endes noch Versuche, die Spielhalle auf den heimischen Monitor zu bringen oder damals Schwarz-Weiß-Fernseher oder was auch immer, Camping-Fernseher, und sind von daher eher kurz, levelbasiert und schwer. Und das ändert sich dann im Laufe der 80er und in den frühen 90ern hin zu sehr viel, ja, auch langfristigeren Erzählungen und Spielmechaniken. Aber gerade diese frühen Dinger oder auch, ja, 90er geht auch genauso, wenn man sich so ein Super Mario Bros. Anschaut. Ich habe da nicht den Eindruck, dass da irgendeiner der Steppke, die dann von ihren Eltern da dran gesetzt werden, an unserem Messestand, da irgendein Problem mit der Grafik haben. Im Gegenteil, die kapieren das. Und dann wollen sie einfach da weiterspielen. Die meisten Kinder sind schon sehr ehrgeizig und wollen dann auch weiterkommen. Und im Gegenteil, die sind eigentlich besser geeignet, als wenn ich denen jetzt ein komplexes 2026er Spiel vorlege. Und ein zweiter Aspekt ist, wir versuchen auf so Messeauftritten immer die aktuellen Titelthemen auch so ein bisschen dann tatsächlich mit der zugehörigen Konsole oder Homecomputer oder PC dann abzustellen. Wir waren zum Beispiel auf der Polaris zuletzt, das ist auch schon wieder zwei, drei Monate her, Mitte April war das, und da hatten wir dann gerade Xbox 360 als großes Titelthema, dann hat man natürlich auch eine Xbox 360 stehen und darauf lief Forza Horizon. Und da muss ich sagen, also gerade wenn man auch, wie ich, so leicht fehlsichtig ist und guckt dann nur kurz drüber, gibt's von dieser Mitte 90er Jahre Phase oder späte 90er, Anfang 2000er Phase, gibt's eigentlich keinen sofort erkennbaren Unterschied zu heutigen Spielen. Da muss man schon ein bisschen genauer drauf gucken auf einem großen Fernseher, dass die viel höher aufgelöst sind in den Pixeln, dass die viel tollere Grafikeffekte haben. Also gerade diese Xbox 360-Ära, die sah einfach in sich schon richtig gut aus. Und auch da wird man jetzt keinen 8-Jährigen oder 10-Jährigen finden, der sagt, nein, ich brauche aber 4K-Auflösung. Das geht den Kindern, geht's da gar nicht drum. Hm.
Würdest du sagen, dass ein Teil eures Erfolgs auch die Nähe zu eurer Zielgruppe ausmacht? Also du bist aus Nessen, du versuchst über Newsletter deine Community zu erreichen. Dieser Austausch, wie man ihn auch immer beschreiben mag, lebendig oder eben überhaupt in der Nähe zu sein, ist das für euch ein wichtiges Arbeitsmittel, um das Produkt auch zu optimieren?
Ja, definitiv. Oder auch einfach, wie man immer es nennen möchte, Kundenbindung oder letzten Endes auch persönliches Interesse an Feedback. Also ich habe eine Adresse, jörglanger@retro-gamer.de. Das ist meine echte E-Mail-Adresse. Da kann jeder hinschreiben, der will. Das tun auch die Leute, um sich zu beschweren, um sich zu bedanken, um Tipps zu geben. Und das wird schon ehrlich gelebt. Auf der anderen Seite ist es kein Anbiederungsmodus nach dem Motto, der User hat immer recht oder so etwas. Ja. Ich bin da sehr offen und auch ehrlich. Wir haben, das ist übrigens auch so eine kleine Geschichte, habe ich über Gamers Global gelernt. Da haben wir auch verschiedene, also ganz kurz zu gamersglobal.de, das funktioniert überhaupt nur noch in seinem 17. Jahr mittlerweile, weil wir eine kleine eingeschworene Gemeinschaft von etwa 1000 Usern haben, die uns monetär unterstützen über Crowdfundings und über regelmäßige Abozahlungen. Und die Erkenntnisse daraus, gerade so Crowdfundings, die habe ich halt auch zu Retro Gamer ein bisschen gebracht. Das heißt, so ein Abo kostet 49,99 im Jahr, da kriegt man 4 Hefte für, innerdeutsch inklusive Porto. Tut mir mittlerweile weh, weil seit Anfang 2024 sowohl die Papier- als auch die Druck- als auch die Portokosten kräftig angezogen sind. Aber es ist einfach ein Preispunkt, wo ich jetzt schwer drüber gehen kann, weil dann sind wir bei 50 Euro. Aber es gibt auch die Möglichkeit, freiwillig mehr zu zahlen. Dann kriegt man auch ein bisschen mehr, kriegt das E-Paper dazu. Aber eigentlich geht's da wirklich um die zusätzliche Unterstützung. Und es gibt da tatsächlich Leute, die uns freiwillig bis zu 600 Euro im Jahr zahlen dafür, dass sie dann im Impressum genannt werden. Als Unterstützer gibt es 10 oder 11, mehr ist das nicht, das ist also jetzt nichts, aber trotzdem. Also und um es einfach mal zu sagen, auch wenn mich aus der Gruppe jemand anschreibt und Dinge äußert, wo ich anderer Meinung bin, dann sage ich ihm das. Und ich finde, das ist die wesentlich ehrlichere Haltung, als wenn ich dann, weil ich weiß, das ist ein super Unterstützer, wenn der die Lust verliert, geben wir sofort 600 Euro. sage ich ihm trotzdem meine Meinung, aber ich glaube letzten Endes, das kommt schon auch rüber und wird von Leuten verstanden und das ist also tatsächlich, glaube ich, gelebte Lesernähe, aber halt nicht die Anbiederung, nicht diese Kundenservice-Mentalität. Ja, geschätzter Kunde, danke für deine wertvollen Vorschläge, die wir aus sofortiger Not heraus. Nein, das ist, also wenn ich weiß, jemand schlägt was vor, wo wir schon mehrmals uns gegen entschieden haben, dann sage ich ihm das. Und wir haben ja erwachsene Leser, die können damit schon umgehen.
Jetzt hast du das Thema Crowdfunding erwähnt. So ist ja euer Sonderheft auch entstanden, oder? Das ist ja immer eine Frage auch, denke ich mal, wie viel Mut habe ich? Du hattest den Mut, diese Lizenz zu übernehmen. Klar, du hattest die Nähe zu deiner Community, wusstest, okay, da ist auch irgendwo ein Need und die wollen das. Hat sich auch bezahlt gemacht. Du hast Unterstützer, die teilweise 600 Euro zahlen im Jahr, was ja richtig gut ist. Wie war die Herangehensweise bei dem Sonderheft? Und vielleicht sagst du auch noch mal ganz kurz zum Sonderheft, was ist der Unterschied von dem Sonderheft inhaltlich zu dem viermal im Jahr erscheinenden Titel?
Genau, also da kann ich kurz ausholen. In der Immediate-Zeit haben wir die meiste Zeit, also es waren ja wie gesagt 11 Jahre, haben wir 2 Sonderhefte pro Jahr gemacht. Das eine war ein inhaltliches Themensonderheft, das zweite war eine reine Wiederverwertung. Verlage wollen ja gerne die reine Wiederverwertung, aber komischerweise verkauft die sich dann auch nicht so gut. Und ganz gut lief meines Wissens immer dieses Themensonderheft. Ja. Und da habe ich halt auch mit einem überschaubaren Budget versucht, das Wiederverwerten geringer zu halten. Und dann waren halt am Ende vielleicht 60% oder 70% zwar immer noch wiederverwendet, aber halt zu einem bestimmten Thema kuratiert und oft auch gekürzt. Dadurch haben wir mehr Themen reinbekommen. Und wer redaktionell arbeitet, weiß, dass Kürzen fast die schwerste Arbeit ist an Texten, wenn man die Inhalte trotzdem drin haben möchte. Und der Rest war eben dann auch neu rausgegeben an Autoren. Und jetzt kann ich ja machen, was ich will. Und da war für mich klar, also ich will keine Wiederverwertung. Ja. Also vielleicht 20-30%, aber eigentlich gar nicht. Und so ist halt das letztjährige erste Sonderheft von uns ein zu 100% neu entwickeltes gewesen, das auch mit dem normalen Heft lustigerweise nichts zu tun hat, außer den Autoren. Denn das normale Heft, das normale Retro-Gamer, das führt aktuelle Interviews zu alten Spielen, das stellt alte Spiele in verschiedenen Blickwinkeln vor, durchaus auch Homebrew-Geschichten, also Software, die heute auf alten Maschinen entwickelt wird. Oder was auch ganz gut ankommt, wir haben mittlerweile so immer 4 Seiten drin über Spiele, die ganz neu sind, aber so aussehen wollen wie alte Spiele. Ist auch hochinteressant. Es gibt teilweise Berichte über Remakes von alten Spielen. Aber was es überhaupt nicht gibt, sind Tests. Und das 90er-Jahres-Sonderheft bestand ausschließlich aus Tests. Wir haben versucht, die 100 besten Spiele aus den 90er-Jahren herauszufinden, haben dann diese Grenze mutwillig überschritten, dann sind 150 draus geworden, wofür ich mich heute noch hasse. Weil, warum? Naja, das hat zu sehr vielen Halbseitern geführt.
Okay.
Und das ist kein Format, wo die dahinter steckende Arbeit, nämlich ein altes Spiel nochmal zu installieren, zu spielen, Screenshots zu machen und dann drüber zu schreiben, adäquat abgebildet wird. Also da ist sehr viel letzten Endes Lebenszeit und auch Honorar verschwendet worden. Also wenn man es einfach mal so kosten-nutzen-mäßig ansieht. Auf jeden Fall haben wir dann 150 Spiele am Ende gehabt oder 152 waren es tatsächlich und das sind Tests aus heutiger Sicht von Retro-Spielen und da gab es dann auch Blut und Tränen, weil halt gerade so im Bereich der frühen 3D-Spiele man als fühlendes, ehrliches Wesen im Jahr 2025 nicht mehr sagen konnte, dass es heute noch Spaß macht. Also da gab es dann doch etliche Favoritenstürze auch im Heft. Das Lustige ist, ich saß dann auch, glaube ich, im April diesen Jahres saß ich beim Peter Molyneux. Das ist so den Retro-Fans unter euren Hörern natürlich ein Begriff. Der hat damals Sachen gemacht wie Populous und Dungeon Keeper. Und dem habe ich halt dann gezeigt, schau mal, was wir über Magic Carpet geschrieben haben. Und da steht, ich müsste es nachschlagen, aber irgendwie eine 55% als Wertung drunter. Also relativ schlecht. Schwach. Oder schon auch kurz geschluckt und so habe ich erklärt, naja, aber das ist aus heutiger Sicht und guck mal der Nebel und so. Ja. Und andere Spiele aus seiner Bullfrog-Zeit oder auch danach hat er Lionhead Studios gemacht, sind wesentlich besser weggekommen. Aber auch da wieder, also wir gehen da schon ehrlich, ich möchte sagen fachjournalistisch dran. Und das Heft war ein Riesenerfolg. Und das Crowdfunding habe ich halt genutzt, um überhaupt zu entscheiden, ob ich es machen soll. Weil gerade wenn man ein Heft macht mit einer sehr geringen Druckauflage, ist natürlich der Pro-Stück-Preis höher und das Risiko letzten Endes draufzuzahlen durchaus eine reelle Gefahr. Aber wir wussten dann, Ich glaube, das Crowdfunding startete Mitte Juni letzten Jahres. Wir wussten dann so Mitte Juli, ja, das wird schon passend. Und dann haben wir es gemacht und haben jetzt ja das positive Problem, dass es kaum noch Hefte gibt von den 9000 gedruckten.
Wahnsinn. Und der Copypreis ist jetzt auch nicht gerade gering.
Genau, also es kostet 19,90. Trotzdem, wenn man da die Kosten abzieht, wäre es schwierig gewesen, damit nur, was weiß ich, halber verkaufte Auflage oder so, da am Ende glücklich zu sein. Aber auch da haben wir halt auch so verschiedene Stufen gemacht. Und da konnte man auch für ein, wenn man wollte unbedingt, konnte man für ein persönlich von den Autoren signiertes Heft auch 129 Euro zahlen. Und auch das haben über 100 Leute genutzt. Krass. Und das hilft dann halt schon, weil man, und das sind ja die, die dann auch früh dabei sind. Und dann weiß ich einfach, okay, durch diese Superfans, die sich das kosten lassen und die auch im Sinne eines Crowdfundings, das gab es dann nicht mehr irgendwann. Da haben wir gesagt, ja, ich habe das noch eine Woche Zeit und dann gibt's diese oberste Fassung nicht mehr. Mhm. Und das haben wir auch durchgehalten. Aber dann weiß man schon, bei im Prinzip 129 zu 20 Euro, da bleibt dann tatsächlich ein Vielfaches übrig bei uns. Und das war dann quasi die Zahl der Hefte, die wir weniger verkaufen mussten, später am Kiosk und im Shop, um über die Null zu kommen.
Ich finde es total spannend. Ich finde es auch schön zu sehen, dass man so einen Akzent setzt und der auch angenommen wird. So, natürlich minimiert das ein bisschen das unternehmerische Risiko, ist ja auch klar, logisch. Das hat, glaube ich, muss man nicht wegdiskutieren. Aber wenn du sagst, wie schnell das ja dann auch am Ende gegangen ist, wie schön zu sehen, dass die Nachfrage einfach da ist und der Bock auch der Leute, dafür Geld auszugeben, einfach für so ein toll gemachtes Heft. Ich meine, 150 Spiele zu testen, ey, mach das mal.
Ja, es ist schon Arbeit. Also dieses Mal beim nächsten 80er Jahre, da ist es gerade das Crowdfunding erfolgreich gewesen, werden wir, ich sag das jetzt einfach, maximal 101 Spiele drin haben, weil ich mache das nicht nochmal mit. Es gibt ja auch, es gibt ja auch so Heftplanungsgeschichten. Ich bin schon immer ein großer Fan von einer klaren Heftstruktur gewesen. Also mein erstes eigenes Heft war noch zu PC-Player-Zeiten, das Strategiespiel Sonderheft. Das habe ich nach Genres geteilt. Und komischerweise war das dann auch später die Art, wie ich GameStar strukturiert habe. Und komischerweise wurde es irgendwann von den Mitbewerbern auch nachgemacht, weil es einfach Sinn ergibt, wenn man genreweise vergleicht, wenn man da eigene Hitlisten hat und so weiter. Was heißt aber bei einem 90er-Jahre-Heft-Genre? Naja, das heißt auch das wiederum. Dann müssen die Teile aber abgegrenzt hintereinander im Heft sein. Dann muss das aufgehen. Dann habe ich noch beschlossen, ich möchte auch eine alphabetische Ordnung haben. Jetzt muss innerhalb des Genres auch das Alphabet noch stimmen. Und da habe ich mir wirklich so ein paar so New Game Plus Schwierigkeitsstufen eingebaut. Und das ist bei 150 Spielen halt nochmal schwieriger als bei 100. Dann muss so ein Heft layoutet werden. Auch unser Layouter, der Clemens Strimmer, war sehr dankbar, als ich ihm gesagt habe, dieses Mal nur 100 beim nächsten Heft, weil er muss da immer einzelne Projekte anlegen, er denkt Seiten- und Doppelseitenweise und das wird alles einfacher, wenn dann nicht wegen Halbseitern eine halbe Seite noch offen ist zum Beispiel, weil der Halbseiter noch nicht abgegeben worden ist und. Also im 80er-Jahre-Heft versuchen wir daraus zu lernen. Auch nochmal auf diese Crowdfunding-Geschichte zurückkommen, wir machen das ja nicht im luftleeren Raum. Wenn mir IDG damals eine Sache beigebracht hat, dann ist es, dass man Daten erheben sollte von seinen Lesern. Und das machen wir. Wir machen Umfragen. Und wir wussten einfach, das 90er-Jahre-Heft ist ganz klar das beliebteste Thema aus 12 Themen, die wir vorgeschlagen haben. Damals monatelang haben wir da Umfragen gemacht. Okay. Dieses Mal hat sich ganz knapp das 80er-Jahre-Heft gegen das Nuller-Jahre-Heft durchgesetzt. Und darum wird jetzt ein 80er-Jahre-Heft gemacht. Also ich habe schon so eine gewissen Ehrgeiz, ich will auch auf Spiele perlen, auf Geheimtipps hinweisen, aber letztlich müssen wir den Usern, den Käufern, den Lesern das geben, was sie auch interessiert. Und ich bin froh, dass wir die 80er Jahre machen konnten, weil ich eigentlich dachte, dass das kein Thema sein würde, wo es eine Mehrheit für gibt. Weil 80er Jahre ist schon verdammt steinalt. Also da gibt es natürlich dann noch weniger User, die da eigene Erfahrungen gemacht haben.
Ihr seid wahrscheinlich mittendrin. Was wäre jetzt mal so ein Beispiel für ein Spiel aus den 80ern, was du so in den Kopf kommst?
Also da sind wir dann tatsächlich bei Spielen wie Adventure, bei den frühen Rollenspielen, bei einem Wizardry, bei diesen Sachen. Da gibt's fantastische Spiele, zum Beispiel Sid Meier's Pirates. Es ist immer noch ein so tolles Spiel auf dem C64 heute. Aber du hast einfach weniger Leser oder potenzielle Käufer, die damals schon aktiv waren als Spieler.
Aber muss man es dann auch auf der alten Hardware zocken, damit es original ist? Oder ist es dann eher so ein Stück weit Raspberry Pi und was es nicht alles gibt? Oder zockt ihr das dann tatsächlich auch auf den alten Maschinen?
Nein, also teilweise ja, aber das hat sich beim 90er-Jahre-Heft als sehr zeitraubend und ineffektiv herausgestellt. Wir haben Fälle gehabt, das habe ich dann auch in so Newslettern dokumentiert, wo ich dann tatsächlich, gibt es dieses Mal auch wieder, wo man wirklich so der Heftentstehung so ein bisschen zugucken kann, wo ich sehr ins Detail gehe, auch Zahlen, Euros und so weiter verrate. Und auch das ist übrigens etwas, was es dann halt zum Beispiel ab der zweiten Crowdfunding-Stufe gibt, was dann auch die Leute zum Beispiel in die 30-Euro-SKU reingebracht hat, weil sie das einfach spannend finden. Ja, also wenn ich ein Beispiel ganz konkret nehme, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ganz fantastisches Spiel. Auch da wurde uns von einigen Menschen dann durchaus vorgeworfen, warum gibt er diesem epochalen Meisterwerk aus heutiger Sicht nur eine 85? Weil du nach 3 Metern auf eine Nebelwand guckst und das geht heutzutage einfach nicht mehr. Mag ja damals ein super Spiel. Nein, aber bei dem Spiel hat der Autor, der Hardy Hessdörfer, tatsächlich auf Originalhardware mit seiner Originalspeicherkarte von damals nochmal gespielt, auch von vorne gespielt, spätere Stages dann mit den echten Spielständen angeguckt. Aber es war uns nicht möglich, da vernünftige Screenshots in der Qualität zu machen, die wir wollten. Und wir haben da schon gute Hardware. Aber der Abfall, also in der Qualität zu der, also nicht der Abfall, den man wegwirft, sondern der Abfall, die Differenz zu dem, was die anderen Screenshots gezeigt haben, wäre zu groß gewesen. Ich habe das auch thematisiert, habe Bilder gezeigt im Newsletter. Und wir haben dann mittendrin, so im ersten Drittel der Heftentstehung beschlossen, nee, wir setzen auf Emulator-Fotos. In ganz wenigen Fällen haben wir auch abgegriffen, wo es einfach qualitativ ging. Das macht man dann, indem man einfach es geht eigentlich erst ab HDMI, dass da in der Qualität was Gescheites rauskommt, dass man das halt einfach in einen Hardware-Monitor reinstöpselt. Aber die allermeisten Screenshots sind von Emulatoren, beziehungsweise das ist das Schöne beim PC. Beim PC sind es natürlich Original-Pixel, weil, ist ja dasselbe System, da muss man nichts irgendwie zwischenschalten. Also das haben wir auch klar gesagt. Übrigens auch da gibt es Grabenkämpfe in der Community. Was ist ein richtiger Screenshot? Und es gibt die Fraktion, die möchte das gerne mit simulierter Bildschirmkrümmung haben, mit Unschärfefiltern und so weiter. Das
ist schon richtig, ne?
Ja, ja, ja. Und ich kann das verstehen. Aber ich weiß halt, weil ich aus der Zeit komme, dass man mit Filtern dann doch nicht so richtig das nachbauen kann. Weil man muss dazu wissen, damals in den 80ern, das wird jetzt für uns aktuell was Neues, Sonderheft. Da gab es wenige Farben auf den Rechnern. Zum Beispiel der Commodore 64 konnte 16 Farben aus einer etwas größeren Palette gleichzeitig darstellen. Und dann bei den höherauflösenden Grafikmodi war es noch weniger und der Schneider war zum Beispiel vergleichsweise hochauflösend, so. Aber konnte halt keine Farben. Und wenn man das als Programmierer damals wusste, und die waren natürlich super fit, die Leute, und wusste gleichzeitig, wie das technisch so entsteht, dass da ein Kathodenstrahl so zeilenweise über den Bildschirm bringt und den halt zum Leuchten bringt, dann hat man teilweise die technischen Limitationen dieser analogen Röhre, dieser Kathodenstrahlröhren, hat man genutzt, um diesen Nachleuchteffekt und das Ineinanderverschwimmen von unterschiedlichen Farben hat man genutzt, um im subjektiven Empfinden der Spieler mehr Farben, mehr Details darzustellen. Und natürlich hat man das nicht, wenn man auf dem Emulator dann ganz klar abgegrenzte Pixel hat. Aber die Entscheidung haben wir schon vor vielen Jahren getroffen bei Retro Gamer. Wir wollen die Pixelgenauigkeit. Und wir sind uns bewusst, dass das nicht exakt das ist, was wir alle damals auf Monitor gesehen haben. Und so werden wir es auch wieder beim Sonderheft machen. Aber das ist wirklich so, das ist fast so ein Schisma wie zwischen verschiedenen Sekten der katholischen Kirche, kann man sagen.
Wir haben ja hier auch ein paar Spiele und ich stelle mir gerade vor, wie ihr in euren kleinen Labors, meist wahrscheinlich irgendwo im Keller, wo kein Licht reinfällt, die Disketten nach und nach wechselt, um das Spiel weiterzuspielen. Das ist ja ein Zeitaufwand.
Das ist so auch eine romantische Verklärung von den Usern. Und da sind sie teilweise auch echt enttäuscht, oder wenn sie auf Messen damit mit einem reden. Aber wie gesagt, es hilft ja nichts, darüber irgendwie hinwegzutäuschen. Es hat übrigens tatsächlich was. Und bei einem Ultima, ich habe schon erwähnt, habe ich das zuletzt vor, oh Gott, ist auch schon 7, 8 Jahre, war auf jeden Fall vor Corona her, habe ich es tatsächlich gemacht, einen alten 128er wieder rausgeholt, angeschlossen, die alten Disketten in das extra anzuschließende riesige und schwere Laufwerk. Aber der Aufwand, den man macht, um dieses wirklich geile, echte Gefühl zu bekommen, das kann man sich also als Redaktion nicht als Normalfall leisten. Das geht einfach nicht.
Aber zu Hause bei dir, kommt das schon mal vor, dass du sagst, so jetzt ist Weihnachten, jetzt holen wir die alte Kiste raus?
In ganz großen Abständen, okay. Ja. Weil das wirklich Aufwand ist, weil dann hat man das Problem, findet man das Netzteil, ist das Netzteil noch in Ordnung, ist irgendwo ein Transistor durchgebrannt und mit jedem Jahr, das verstreicht, wird das halt wahrscheinlicher. Ja.
Wir haben vorhin schon mal ganz kurz dazu gesprochen. Jörg, was würdest du sagen, was unterscheidet Retro-Spiele von den heutigen neuen Spielen? Ist das mehr Fantasie? Ist es einfach, oder ist es, war es früher die einfache Bedienung? Ist es heute die höhere Komplexität? Oder würdest du als Spieletester das überhaupt vergleichen wollen? Ist Spiel Spiel?
Also ich bin ein menschliches Lebewesen mit einem Verfallsdatum und als solches bin ich daran interessiert, meine Freizeit mit Spaß zu füllen oder mit Erholung oder wie auch immer. Ja. Und letzten Endes ist das die härteste Währung und da habe ich keinerlei Dünkel in eine der beiden Richtungen. Wenn ich gerade Spaß wieder habe mit einem Kingdom Come Deliverance 2, dann ist das super. Dann ist das es wert, gespielt zu werden. Aber wenn ich Spaß habe mit dem Sid Meier's Pirates, dann gilt das da genauso. Also ich mache da persönlich echt keine Unterschiede. Aber natürlich gibt's die faktisch, die Grafik ist ja offensichtlich. Und was so Spielmechanik und so weiter anbelangt, ja, da ist das gute, wohlgemerkt Retro-Spiel, also 1 unter 10 vielleicht, ist tatsächlich immer noch super spielbar. Wo es aber allermeistens hakt, ist so bei der Bedienung. Außer man ist im Konsolenbereich, wo die Bedienung schon immer etwas durchdachter und einfacher war als beim PC. Und ganz stark beim Komfort. Also Save Point statt Save Games. Save Games ist etwas, das lege ich selbst an und kann es immer wieder abrufen. Save Points werden vom Spiel angelegt und sind letzten Endes dem Entwickler überlassen. Oder viele frühe Spiele arbeiten tatsächlich mit Code Words. Also dann hat man eine Abfolge von 6 oder 8 oder auch mal 10 Buchstaben oder Zahlen, also Ziffern. Die gebe ich ein und dann habe ich, wenn ich später zurückkehre, habe ich wieder denselben Spielstand oder zumindest denselben Level. Das kann man natürlich nicht guten Gewissens mit heutigen Spielen vergleichen und sagen, das ist okay. Aber Auftritt Emulatoren und es gibt ja auch noch so eine Zwischenstufe zu Emulatoren. Also Emulator ist einfach in der Regel eine Software, die läuft auf einem PC oder Mac oder teilweise auch auf Spielkonsolen oder auch Handhelds oder Handys. Und damit wird quasi die damalige Technik simuliert. Das gibt's dann auch teilweise Hardware emuliert. Das ist dann zum Beispiel ein C64 Ultimate, der das tatsächlich auf einer sehr hardwarenahen Ebene über programmierbare Chips, das geht aber jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, tatsächlich die damalige Systemarchitektur nachstellt. Und damit sind auch Sachen möglich, wie die vorhin beschriebenen Tricks, die die Programmierer angewendet haben, die es ja auch im Soundbereich gab oder um mehr bewegliche Objekte gleichzeitig darstellen zu können, als eigentlich technisch möglich war, Klammer auf, einfach indem man die abwechselnd auf den Bildschirm gebracht hat, so schnell, dass das menschliche Auge das nicht bemerkt hat. Also diese Emulatoren, da gibt's eine ganz große Bandbreite und was die so gut wie immer können, ist, dass man einfach quasi einen Speicherdump macht, dass die aktuelle Situation gespeichert wird und sofort wieder aufrufbar ist. Darum ist dieses fehlende Komfort Argument eigentlich keines, weil man das heutzutage über die Emulatoren löst. Also ich muss nicht noch 3 Stunden spielen, bis der Bosskampf endlich gewonnen ist, bevor das Spiel wieder beschließt, einen Savepunkt anzulegen. Ich drücke einfach auf F12 oder was auch immer und dann habe ich es als moderner Spieler.
Jetzt vielleicht mal als Tipp für jemanden, der Bock hat, mal ein altes Spiel zu spielen. Jetzt sprechen wir hier über Emulatoren und wie das alles heißt. Was muss ich als Anwender konkret mir besorgen, um so ein Spiel zu spielen? Angenommen, ich habe zu Hause, keine Ahnung, einen normalen Laptop oder ich habe auch meinetwegen eine PlayStation 5 und was kann ich noch haben? MacBook. Brauche ich jetzt irgendwie noch eine Hardware? Hole ich mir eine Software? Wo kriege ich so eine Software her? Kann ich die bei euch irgendwo? Was muss ich konkret tun?
Also da gibt's mehr Antworten, als du Restminuten in diesem Podcast hast. Aber ich sag mal ein paar Tipps. Die Hersteller selbst sind ja nicht doof. Also die großen Plattformbetreiber, zum Beispiel Sony oder Microsoft auch in gewissem Maße und vor allem auch Nintendo, die bieten teilweise einfach in ihren Abos Kanäle an, wo man die alten Spiele auf den modernen Konsolen original spielen kann. Mit halt auch teilweise Komfortfunktionen wie Rückspulen, was übrigens total cool ist, gerade für Rennspiele. Ich bin mal wieder gegen die Kurve gedonnert. Ach, dann spule ich 5 Sekunden zurück und lenke ein bisschen vorher ein. Krass. Und dadurch können auch Menschen wie ich mal als 17. zumindest ins Ziel kommen, statt auf der Strecke zu bleiben, bei einem Forza Horizon zum Beispiel. Aber das ist so die niederschwelligste Geschichte, dass einfach die Plattformbetreiber, die großen Konsolenhersteller das selbst anbieten. Auf PC-Seite gibt es ähnliche Dinge. Auf Steam werden teilweise Klassiker so veröffentlicht oder auch auf GOG, GOG.com, dass man sie einfach installiert und das, also kauft, installiert, ist meistens kleines Geld, so ab 2 Euro bis vielleicht 15 Euro geht das, je nachdem wie alt und wie erfolgreich das Spiel war. Und dann installiert man die und das, was man normalerweise selber so rumfrickeln muss über DOSBox, das sind dann auch so Programme, die helfen, frühere Windows-Systeme zu emulieren, damit es überhaupt noch läuft. Das hat einem alles dieser Shop abgenommen und dann startet man die und hat sie original. Das wären so meine beiden einfachsten cool. Tipps. Wenn man es ein bisschen ernster machen möchte, gibt es mittlerweile ganz viele Mini-Konsolen. The C64 Mini heißt da zum Beispiel eine. Und die, das sind dann quasi miniaturisierte Replikas, die so aussehen wie damals ein C64 oder ein Schneider gibt es noch nicht, aber weil das erfolglos. Muss ich jetzt einfach sagen. Aber zum Beispiel ein Spektrum oder ein Amiga und dann hat man die, kann da per HDMI an den Fernseher das anstöpseln oder auch an den Computermonitor und dann wird das zwar nicht Hardware emuliert, die Dinger kosten so 100 Euro, 130 okay. und dann kann man damit schön spielen und hat auch noch was, was man in den Schrank stellen kann. Und die vierte Ebene wären dann aber tatsächlich, sich einfach mal einen Emulator runterzuladen und dann muss man vielleicht ein bisschen mal auch so eine Anleitung lesen oder zumindest so eine Kurzanleitung und vielleicht mal 2 Stunden investieren und dann hat man es darüber.
Hast du das alles verstanden, Marc?
Ja.
Ja, okay.
Wir fragen das nachher noch ab.
Okay. Also ich habe, abgesehen mal davon, ich habe noch einen Sega Saturn und sowas alles zu Hause stehen mit Spielen, also man kann... Aber ich weiß nicht, ich müsste es mal wirklich ausprobieren.
Weil das ist übrigens, das finde ich jetzt fast peinlich, dass ich das nicht noch geäußert habe. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, die alten Konsolen zu kaufen. Die weit verbreiteten, die gibt es für kleines Geld auf eBay. Man muss halt immer aufpassen, sind die wirklich noch lauffähig? Das würde ich mir immer garantieren lassen vom Verkäufer. Hast du es mal angesteckt, läuft das Ding. Ja. Auch wenn man sich gerade im Konsolenbereich dann die Module, also diese Cartridges kauft, die können wirklich, die haben ja darüber funktioniert, dass man quasi über Leiterbahnen die angeschlossen hat, über so ein Dock an das eigentliche Gerät. Und die können kaputt sein, die können sehr verdreckt sein und einfach nicht mehr laufen. Aber mit der kleinen Vorwarnung kann man auch das machen. Und sich, was spricht dagegen, sich einen alten C64 zu kaufen? Ja, kann ich euch gleich sagen, ihr werdet ihnen keinen modernen Monitor mehr anschließen können. Aber dann gibt's wiederum die Möglichkeit, über Adapter zu machen. Nur, das ist dann halt schon wieder ein gewisses hobbynahes, connoisseurnahes Aufwandsverhalten. Da würde ich erstmal über die erstgenannten Möglichkeiten gucken, macht mir das denn wirklich Spaß, bevor ich dann wirklich in die Hardware einsteige.
Gut, machen wir das so.
Ja, machen wir.
Ja, machen wir so.
Ja.
Jörg, dein Titel heißt Retro Gamer.
Mhm.
Und wir sind jetzt vorhin in die Folge gestartet mit diesem Überbegriff Retro. 2006, ein großes Retro-Jahr. Weiß nicht, was wir da alles aufzählen wollen. Die Diddlemaus, habe ich gesagt, kommt zurück. Masters of the Universe kam ins Kino. Ich habe es mir nicht angetan, weil ein guter Freund von mir gesagt hat, lass das mal sein. Ja? Aber natürlich ist so dieser erste Impuls, boah geil, das kennst du davon früher, das ist die gute alte Zeit. Dann hat Netflix jetzt eine Serie geremaked, Unsere kleine Farm. Ich oute mich jetzt mal als sehr großen Unsere kleine Farm-Fan von früher. Grüße an Daniel, mit dem ich das immer während des Studiums geguckt habe. Das war immer unsere Belohnung nach stundenlangen Lernsessions. Also Retro ist irgendwie in aller Munde. Es kommt ja irgendwie immer alles wieder zurück. Warum jetzt so ein großes Retro-Jahr ist, mag vielleicht mit der Zeit zusammenhängen. Und darüber wollen wir jetzt mal reden, warum man diese ganze Retro-Thematik immer wieder hat. Was würdest du sagen, was macht so ein Retro-Trend aus?
Ach, ich würde es gar nicht auf ein bestimmtes Jahr beschränken, weil es ist ja eh beliebig, du kannst ja auch 30 Jahre zurückgehen bis zu 1996. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus wirklich so der Nostalgie. Mhm. Damals hast du ja ein Spiel gespielt und gleichzeitig bist du von deiner Flamme dann sitzen gelassen worden. Und das verbindest du, dieses tröstende Element, niemand will mich. Mein Leben ist vorbei. Aus
persönlicher Erfahrung?
Ja, natürlich. Mein Liebesleben. Ich könnte auch Tipps geben, wie man es nicht macht an die junge Generation. Also wenn du merkst, deine Angebetete hat von Computerspielen irgendwie gar nichts, dann lade sie nicht zum Computerspielen ein am Samstagnachmittag. Aber lange vorbei, Fehler gelernt. Nee, aber ernst gemeint, du erinnerst dich unweigerlich an die damalige Zeit und an die damalige Gefühlswelt. Ich kann euch heute noch sagen, was ich kurz bevor ich Ultima 5 durchgespielt habe, gemacht habe. Ich hatte meinen Freitagabends Tennistermin und konnte nicht abwarten, zurück an den Computer nach Hause zu kommen, nach diesem, es waren immer zu vierter, so, um das fertig zu spielen. Ich habe es in derselben Nacht geschafft. Sowas vergisst man einfach nicht, weil, und das ist, glaube ich, der treibende Faktor. Und dann, ich habe erst gestern mit jemandem telefoniert, der ja auch so Sammler ist, im echten Leben erfolgreicher Geschäftsführer eines Unternehmens, das man kennen kann. Und der hat auch so geschwärmt von der Einfachheit der damaligen Zeit. Und wie viel einfacher damals alles war. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf die Computerspiele.
Ja.
Das beschränkt sich auch auf Dinge wie, ja, damals konnte man noch Urlaube buchen, ohne es selber zu machen. Man ist halt ins Reisebüro gegangen. Damals musste man zwar dumm rumstehen auf der Post, um einen Brief frankiert zu bekommen, aber man musste sich nicht mit der völlig desolaten Webseite der Deutschen Post rumschlagen. Und. Und das denkst du dann halt mit, erinnerst dich an dein früheres Selbst, das noch Haare hatte. Und ich glaube, das kommt so zusammen, aber eben auch mit dem Umstand, dass das, was damals schick oder schön oder auch, das gilt ja auch ganz stark für Musik war, aber das führt ja alles zu so einem wohligen Gefühl. Und dann merkst du, wenn du die alte CD nochmal einlegst oder das alte Spiel, ja, so ganz getäuscht habe ich mich damals ja nicht. Das war ja richtig klasse. Und ich glaube, das macht solche Erinnerungen wertvoll.
Blendet man nicht auch ein bisschen was aus dann in der Zeit?
Ja, selbstverständlich.
Sagt, ist so, ne?
Naja, das du erinnerst dich ja in deinem Leben nur an die Demütigung und an die schönen Sachen. Und Demütigung ist die Angebetete, die nicht mit dir am C64 zocken möchte, aber das Schöne ist, Ultima 5 durchzuspielen oder was auch immer. Und das ist aber auch nichts Falsches. Das ist ja, für das Gehirn ist das ja ein Aussiebemechanismus, der dich letzten Endes auch befreit von all dem Ballast, den du gar nicht brauchst.
Ja. Und der einen Seite sagt man immer irgendwie, ja, früher war alles besser. Und gleichzeitig sagt man aber auch, oh, wir hatten ja früher nichts damit, barfuß im Schnee, mit dem Bollerwagen.
Ne? Naja, genau. Wie kommst du ins Nachbardorf, wenn es nur einmal am Tag einen Bus gibt?
Ja.
Ist denn dann Print schon Retro und deswegen funktioniert dein Magazin so gut?
Ja, das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Also ich habe mir auch überlegt, im Sommer 2023, machst du Retro-Gamer als, keine Ahnung, Elektro-Retro oder irgendwas ähnlichen Namens und machst das nur als PDF. Aber es hätte nicht geklappt und ich kann auch verraten, also wir bieten auch ein reines PDF-Abo an. Das reine PDF-Abo ist das unbeliebt. Na gut, also die ganz hochstufigen Klassen sind noch weniger in Anführungszeichen beliebt, aber also die allermeisten Leute wollen Printheft in der Hand haben. Und darum finde ich auch, ich habe ja schon erzählt, Gamers Global war ja so mit Startvorteil, weil einfach großer Verlag, riesige Auflage, dann muss man immer noch was können, aber man muss nicht das alles. Und bei Retro Gamer haben wir auch diesen Vorteil, also auch im Vergleich zu vielen anderen Printmagazinen, das Sujet, also Retro-Spiele und die Darreichungsform, die passen einfach total zusammen, weil es ja auch die ganzen alten Magazine gibt. Wir haben schon gesprochen über Powerplay, über PC Player, es gab die PC Games, die ASM, Amiga Joker, diese ganzen alten Hefte. Und das haben die Leute eben auch mit dabei, wenn sie sich dann eine Retro-Gamer kaufen.
Würdest du sagen, man kann dieses Konzept auch auf andere Magazine adaptieren? Oder ist das jetzt so ein, das passt super Retro? Oder
das geht, das kann man ja definitiv, das heißt dann vielleicht nicht Retro, aber diese ganzen Musikmagazine, die es noch gibt, die beschäftigen sich ja sehr stark auch letzten Endes mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Bands, wo es keine Überlebenden mehr gibt oder wo es vielleicht jetzt mittlerweile die Kinder versuchen auszuschlachten. Und das gibt's, da kenne ich mich nicht aus, aber gibt's doch bestimmt auch im Bereich der Kfz, das gibt es sicherlich in anderen Bereichen. Diese Historie-Magazine gehen vielleicht in eine etwas andere Richtung, aber sind per se retro. Ich glaube, das lässt sich auf vieles übertragen. Aber Gott, was sind jetzt die klar abgrenzbaren Bereiche, die man so als Person erlebt hat? Das ist Musik, das ist Mode, Fahrzeug, das ist Film natürlich, ganz klar. Und schon bei Büchern würde ich jetzt eher sagen, hä, Moment, Bücher, die sind doch wirklich nicht am zeitlosesten von allen Medien. Ja. Aber dann sind es eben auch Computerspiele. Und in den Bereichen funktioniert es ja auch nachgewiesenerweise schon. Ich weiß nicht, ob jetzt Menschen, gut, bei Mode könnte ich es mir tatsächlich auch vorstellen als Heft, bei Inneneinrichtung, ja, Nierentisch, Titelgeschichte heutzutage, könnte auch ankommen. Ich will es gar nicht. Aber ich sag's mal so, also keiner will, glaube ich, jetzt historische Grillgeräte vorgestellt bekommen. Aber lustigerweise.
Ja, mag, glaube ich, schon. Na, gar nicht böse gemeint, du bist ja gut.
Grillmagazine und so, das ist ja auch erfolgreich. Aber ich glaube, da ist es nicht Retro, das verbindende Element von den Heften, okay, die noch funktionieren, sondern Nische letzten Endes.
Also ich glaube einfach, dass Retro für mich persönlich zum Beispiel etwas mit einem Lebensgefühl hat, das ich nochmal wiederbeleben möchte, ja. Und deswegen funktioniert Retro-Glamour, glaube ich, gerade so gut. Und das muss ja jeder für sich am Ende auch entscheiden, welcher Lebensbereich hat das oder wurde damals bedient, ja. Und da suche ich mir die Retro-Passage halt aus. Beim Auto sind es vielleicht wieder Formen eines Autos, die ich wiedererkenne, ne. Also du siehst ja, wenn Renault jetzt irgendwie den R5 als Elektroauto da soll genau das getriggert werden. Und ich glaube, bei eurem Magazin ist es so, ja. Also auch wenn wir da vielleicht ein bisschen Wiederholungsfaktor zu unserem ursprünglichen Podcast zum Thema Gaming über die Epochen haben. Aber natürlich ist das so, dass ich mich gerne daran zurückerinnere, wenn ich Retro-Gamer in der Hand habe, wie das zu der Zeit so ein Stück weit einfach war, dass ich mit Kumpels selbst bei 40 Grad draußen, ja, in meinem versifften Spielzimmer gesessen habe und wir haben gezockt, bis der Arzt kommt, ja, und es war scheißegal, ob die Sonne geschienen hat oder nicht und alle am See waren, ja, ich habe mich da wahrscheinlich mittags dran gesetzt und hab abends um oder nachts um 2 das Ding ausgemacht. Mhm. Ja. Und das möchte man, glaube ich, mit Retro-Gamern nochmal wieder erleben. Also die Bilder nochmal wiedersehen und auch sagen, ach, und du wirst, glaube ich, überrascht sein, wie viel du gar nicht mehr so präsent in deinem Kopf hast, aber dadurch wiederbelebt wird. Und für diesen Moment hole ich mir, glaube ich, den Retro-Gamer dann gerne 4-mal im Jahr, um mich dann nochmal in diese Zeit
das zurückzuführen. Das werde ich übrigens als Vertragszusage eines Abo-Abschlusses.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so. Das ist so. Also
wir werden es überprüfen.
Glaube ich ganz doll dran, Jörg.
Naja, ja. Sag mal, die Komplexität unseres Lebens wird ja auch immer größer, ne? Und ich glaube, das sind einfach so Rückzugsorte dann, wenn man sich so wie ich mal am Wochenende mit einer Platte und einer Zeitschrift zurücklehnt.
Genau, du hörst halt Platten, weil du ja keinen Rechner hattest, auf dem du zocken konntest. Genau.
Oder ich bin ja auch, ich habe ja auch noch Kassetten, das ist ja auch was wiederkommt. Ja, ja. Mittlerweile werden Musikalben noch wieder auf Kassette gezogen.
Erzähl mal, was deine Kinder gesagt haben, als sie da in der Mitte bei deinem Auto diese Konsole mit den zum Tasten dazu.
Ja, natürlich wussten sie erst gar nicht, was ist das für ein Ding, was du da reinschiebst. Und das ist schon, bin in dem Genuss eines älteren Autos und da habe ich noch einen Kassettenspieler drin und da habe ich genau 2 Kassetten. Aus dem Baujahr quasi des Autos, da wo sind dann die beiden Alben auch released worden und die hören wir immer im Auto und das ist irgendwie cool, das macht Spaß und das ist halt genau wie ihr sagt, auf der einen Seite ist es so ein bisschen so dieses, ich nehme als Geschwindigkeit raus aus dem Leben, aus dieser Komplexität und gleichzeitig erinnere ich mich auch irgendwie, wie war es denn früh mit den Kumpels im Auto zu sitzen und von einer Kassette zur anderen zu schalten, das war schon, das ist schon viel wert
für mich.
Aber was ist bei dir, Jörg, neben Computer? Gibt es irgendwas so retromäßig, wo du sagst, ja, da ist schon geil, wenn ich da zu Hause mich immer meinen Flipper stelle oder so?
Ja, 80er-Jahre-Musik. Und ich habe natürlich auch so ein paar Filmklassiker wie Blade Runner oder Heat, die man aus der Zeit und frühen 90ern und so noch kennt.
Ja. Letzte Woche kam wieder, ich schweife jetzt wieder aus, aber Over the Top kam wieder im Fernsehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann dann nicht weiterschalten. Und ich habe den jetzt, glaube ich, zum 6. Mal gesehen.
Das wäre eine Schande,
wenn Sylvester Stallone.
6-mal?
Ja, oder 7, ich weiß es nicht.
Also, sollte nicht von deinem Filmgeschmack, aber kann ich.
Da kommt
von einem großer Film. Jetzt gehen wir auf ganz dünnes Eis hier, auf ganz dünnes Eis. Ja, aber das geht mir genauso. Aber kommen wir mal vom Retro in die Zukunft. Was dürfen wir von Retro-Gamern noch erwarten in der Zukunft? Du hast gesagt, 80er Jahre ist der nächste Schwerpunkt oder den nächsten Fokus, den ihr habt. Wie geht's weiter? Kannst du ein bisschen was der Community aus dem Nähkästchen erzählen?
Ja, aber es sind keine Geheimnisse für die Menschen, die unseren Newsletter abonniert haben. Den gibt's einmal im Monat, nicht häufiger, wir nerven nicht, aber da kann man echt viel.
Und können Sie den abonnieren?
Den können Sie einfach auf retro-gamer.de abonnieren. Das ist auf dem Mobilgerät unten eins von 5 Icons, das findet man. Und auf dem Desktop einfach oben ein eigener Menüpunkt. Und da verraten wir solche Sachen. Also aktuell ist der wahrscheinliche Plan bei den Sonderheften, dass es nächstes Jahr ein Themensonderheft geben wird, weil ich möchte Nullerjahren noch ein Jahr zusätzliche Reifung schenken. Ja, weil man muss mal überlegen, wenn man die Nullerjahre macht, ist das Jahr 2009 wie lange entfernt von heute? Erst 17 Jahre, das ist nicht so viel. Also nicht mal eine Volljährigkeit eines damals geborenen Babys ist da erreicht. Mhm. Und darum würde mir das, glaube ich, 2028 besser in den Kram passen. Und das ist die Geschichte, was den Retro-Gamer selbst anbelangt. Wir machen nicht immer dasselbe in grün, sondern wir versuchen da auch immer wieder ein bisschen neue Rubriken zu erfinden, abzutesten. Der Anatol Locker macht zum Beispiel seit dem Relaunch eine Rubrik, die heißt einfach das Jahr XX. Mhm. Das sind wir jetzt gerade, glaube ich, beim Jahr 1985 angelangt. Und das ist eine schöne Serie, wo einfach eine Doppelseite so ein bisschen über die Grenzen der Spiele hinausgeschaut wird. Da tauchen dann Sachen auf wie Maggie Thatcher auch. Und da bleiben wir dran. Aber letzten Endes machen wir so weiter. Und die Entwicklung am Kiosk und bei den Abos scheint mir aktuell zumindest zu sagen, dass das noch einige gute Jahre geben wird für uns. Also ich sehe schon einen Horizont von auf jeden Fall 5 bis 10 Jahren, wo wir das unverändert weiter betreiben können. Das wäre auch für mich ein angenehmer zeitlicher Horizont.
Okay.
Aber, also ich meine, wenn du da so sprichst, ne, das muss doch Verlegern Mut machen.
Absolut.
Des Tages, oder?
Also, ja, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Also, wie gesagt, ich mag die Spiele. Ich mag auch dieses so ein bisschen drumherum planen, mal eine besondere Aktion am Kiosk machen, auf die Messen gehen.
Ja.
Das macht mir einfach Spaß, aber ich bin mir bewusst, das ist halt letztens eine Nische von Verrückten für Leute, die jung geblieben sind im Kopf.
Kann man das generalisieren? Also würdest du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt dir ein Verleger gegenüber sitzen würde und der so ein bisschen an Print zweifelt, was würdest du ihm sagen?
Ich würde ihm sagen, also es kommt darauf an, was er macht. Wenn er ein aktuelles Nachrichtenmagazin macht, würde ich ihm sagen, such dir schon mal etwas, wo man deinen Leichnam dann gut wieder wegbekommt. Und also nicht gerade, ja. Aber wenn es jemand ist, der irgendwo im Bereich Nische sich bewegt, auf jeden Fall Mut machen, weil das ist auch selbe, warum es bis heute Radio gibt und Radio auch eine eigene Kunstform ist, die es nicht 1:1 in Podcasts gibt oder in anderen Medien oder auf YouTube. Es gibt so bestimmte Nischen, die können dauerhaft bedient werden. Man muss sich nur halt überlegen, wie kann ich aus relativ wenig Menschen genügend Geld quasi herausholen, dass die bereit sind, mir zu zahlen, damit ich das weiter in einer guten Qualität machen kann. Und wenn das gelöst ist, dann sehe ich da, also jetzt, das ist nichts, wo man irgendwie Investoren bekommt, aber was man gerade mit kleinen Verlagen, mit kleinen Teams echt gut machen kann.
Ja, finde ich gut.
Na, ich glaube einfach auch natürlich gegenüber Großverlagen, der Vorteil ist, du lebst das Produkt ja ganz anders. Also wenn du so unmittelbar mit dem Heft, niemand kann es wahrscheinlich besser vermarkten als du.
Ja, aber ich kann mir genauso einen Großverlag vorstellen, der sich viele kleine Nischen leistet und dort einfach die Verrückten machen lässt. Da ist vielleicht teilweise der Mut ein bisschen abhanden gekommen bei den großen Verlagen.
Die Vermarktung wird dann schwierig. Ja.
Das ist übrigens ein Tipp, weil das habe ich erst mit Future in England diskutiert, die gar nicht fassen können, was wir da alles machen für Retro-Gamer, weil bei denen, die haben über 100 Hefte, ist das Marketing halt zentralisiert.
Ja, genau, das meine ich.
Die PR und das macht es sehr schwer. Weil
einem Großverlag nicht liefern einfach. Ja. Du musst das zentralisieren.
Muss man nicht. Ich würde da eine kleine Marketingstelle bei allen 2 Projekten oder so aufhängen, dann geht das, oder PR oder wie auch immer. Oder Social Media, wie man es immer nennt. Aber die Aufgabe muss dezentralisiert werden, dann funktioniert sie.
Bevor wir den Deckel drauf machen oder den Stecker ziehen, was mich nochmal interessiert, es gibt ein Spiel, das du bis heute nicht geknackt hast, wo du sagst, eigentlich muss ich da nochmal ran, weil das hängt bei mir hinten in der Hirnwindung, das lässt mich nicht los.
Ja, da gibt's bestimmt Dutzende und Hunderte, aber ich habe ein Spiel schon genannt, wo ich jetzt, glaube ich, erstmals zugebe, ich habe beim hochgeliebten Elite ein Spiel, das auf eine fantastische programmiertechnische Leistung hin es geschafft hat, auf dem C64 und anderen 8-Bit-Maschinen ein ganzes Universum mit Tausenden von Planeten, ich glaube es waren 2000 oder so, zu simulieren. Jeder Planet hatte eine eigene Beschreibung, hatte eigene Güter, die es dort günstig oder teuer gab, hatte Werte wie Demokratie oder Polizeistaat und all das hatten die da reingequetscht, der Ian Bell und der David Braben. Und dieses Spiel hatte eigentlich kein Spielziel, außer Elite zu werden. Dazu brauchte man das war auch unterschiedlich je nach Version, aber in der Regel so mehrere tausend Abschüsse von Gegnern. Ich glaube 4000 oder so, 4096 wahrscheinlich. Und ich habe nie den Elite-Status erreicht. Ich habe zwar alle Galaxien durchgesprungen und war überall irgendwo mal, aber ich glaube, ich bin auf tödlich.
Aber da muss ich sagen, Jörg, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir dich nicht eingeladen.
Das ist ja gar nicht ist das Podcast. Dein Recherchefehler, da musst du das nächste Mal besser schauen. Das ist
mein Problem. Müssen wir jetzt vielleicht nochmal im Nachgang nochmal sprechen, wie wir damit umgehen.
Ja.
Ja, cool.
Vielleicht können wir den gar nicht veröffentlichen.
Warum sag ich, wir sprechen gleich mal.
Erstens sammelt er nicht so viel wie seine ganzen Leserinnen und Leser und zweitens hat er das nicht geschafft. Jetzt wird es aber wirklich schwierig. Nein, Jörg, vielen lieben Dank. Also das war sehr erhellend und für uns ja, die wir alle in der Printbranche arbeiten, ist es ja immer schön zu sehen, wie Menschen sich mit ihren Produkten, die sie vermarkten, die sie in den Markt bringen, verbunden haben und sie auch leben. Also vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick.
Ich danke natürlich auch sehr, Jörg. ich glaube, wir haben ganz einen schönen Einblick jetzt gesehen. Ja. Auch mal einen anderen Blick auf das, wie mache ich eine Zeitschrift und wie gehe ich an das Thema ran, wie gründe ich auch mal sowas. Das fand ich sehr spannend. Und Jörg, wir danken. Vielleicht kommst du mal wieder irgendwann, wenn du deinen Elite-Status hast.
Ja, ich werde dran arbeiten. Aber da wirst du irgendwie nachweisen. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, du hast
das gemacht. Ja, das geht dann schon per Screenshot. Das Problem ist, dass das hirnlose, repetitive, spaßlose Arbeit ist. Also ich weiß, das werde ich nie mehr erreichen in diesem Leben. Viel, ja. Ja, okay. Da gibt es schönere Sachen. Ich sage übrigens auch danke. Hat mir sehr gefallen.
Das freut mich. Gut, ihr da draußen, ja, ihr kennt das schon. Lebt Retro.
Lebt Retro.
Lest Zeitschriften. Legt ab und zu mal das Handy zur Seite.
Und du verstehst jetzt, warum ich die Sachen nicht wegschmeißen kann.
Das gehen wir noch durch schnell, aber ihr nicht dabei sein. Jörg hat, glaube ich, schon ein paar Sachen rausgelegt, die auf jeden Fall weg müssen. Ja. Also, wir sagen Dankeschön und denkt immer dran.
Print is not dead.